Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Lieber Heiko, 450 Kilometer sind wir jetzt gefahren im ICE, sind auf Empfehlung eines Hörers hierher gekommen, haben unsere Kemenate verlassen und haben auch noch Informationen von Hörern aufgegriffen, nämlich, dass wir weiblicher werden sollen.
Ja, heute gelingt uns alles. Also komplett neue Strukturen haben wir jetzt quasi geschaffen. Also wir sind nicht nur aus deiner Kemenate, wir sind aus dem Eichsfeld raus in der großen, weiten Welt, Weltstadt München. Und wir haben eine Dame hier vor uns sitzen. Herzlich willkommen, Caroline Hartmann.
Hallo, hallo.
Caroline, viele Eichsfelder werden jetzt denken, ja, den Namen habe ich vielleicht schon mal gehört. Und Hartmann verorte ich vielleicht in dem einen oder anderen Ort. Ist ja bei uns im Eichsfeld immer so, jeder Nachname gehört zu einem Dörfchen. Aber so eine klassische Einstiegsfrage von uns. Wann und wo ging es mit der kleinen Caroline seinerzeit los? Stell dich kurz vor.
Ja, hallo. Geboren in Leinefelde, da ging's los, aber nicht allein. Ich kam zu zweit. Ich bin ein Zwilling und in Leinefelde im alten Krankenhaus geboren und dann lange da gewohnt und nach Rüdigershagen gezogen. Da lebt meine Familie ja auch immer noch. Meine Schwester zwar nicht mehr, aber meine Eltern leben noch dort. Meine Mutter war lange Verwaltungsfachangestellte in Leinefelde im Rathaus. Und deswegen bin ich auch das geworden, was ich jetzt beruflich bin.
Weil man im Rathaus schauspielern muss, oder?
Ganz genau. Nee, weil man im Rathaus einen Aufsteller hatte mit Flyern. Und da war ein Flyer vom Theater Nordhausen. Die haben gesucht für Kinder und Jugendliche, für den Kinder- und Jugendclub, die Theater spielen wollten. Und da hat meine Mutter gesagt, Caro, irgendwie glaube ich, das ist was für dich. Hast du da nicht Lust drauf? Da habe ich gesagt, Mama, Rüdigershagen, Nordhausen, da muss ich ja echt immer so weit fahren. Naja, im Endeffekt war es so, ich saß genauso lang im Zug, wie ich tatsächlich dort im Jugendclub war. Also 1,5 Stunden hin und zurück, 1,5 Stunden da ein bisschen gespielt. Aber ich bin sehr, sehr dankbar über diese Erfahrung. Weil ja, im Eichsfeld, da ist die Kunst noch nicht so vertreten mit Schauspiel. Also bin ich für mich damals in eine große Stadt gefahren, nämlich nach Nordhausen. War für mich auch schon Weltstadt.
Ja, auf jeden Fall auch ein Begriff, die Bühnen der Stadt Nordhausen.
Ja, Nordhausen, das ist ja ein Theater, was auch sehr anerkannt ist, wird ja jetzt, ist auch neu gebaut. Der Theaterraum ist neu. Manfred Grund zum Beispiel ist dort sehr stark engagiert mit seiner Caro, den hatten wir auch schon im Podcast. Mhm. Und der hat uns davon erzählt. Und auch aus Nordheim und sowas kommen Leute, Menschen nach Nordhausen, weil es auch in dieser Region ganz einzigartig ist, dieses Theater.
Ja, toll. Also ich habe auch nur Gutes zu erzählen vom Haus.
Ja, und hat sich das schon, also dass Mama auf die Idee kam, das könnte was für Caroline sein, entstand das, weil du schon im Kindergarten vor der ganzen Truppe gestanden hast und hast performt oder weil du im Krippenspiel immer die Maria,
die Maria natürlich.
Oder den Esel spielen wolltest? Oder?
Gar nicht so falsch, Julia liegt gar nicht so falsch.
Mit der Maria oder mit dem Esel?
Schon mit dem Esel. Nein, ich hatte mit meiner Zwillingsschwester natürlich meine beste Spielpartnerin. Wir sind auf Reisen gegangen mit unseren Theaterfantasien. Wir haben schon mit unseren Barbies und Puppen gerne vorgespielt. Wir haben gerne Leute unterhalten und ich glaube, das Eichsfeld ist ja auch so bekannt für Karneval. Ihr seid ja auch Karnevalisten. Und meine Schwester und ich haben dann angefangen, kleine Sketches zu machen. So kleine Sketche, so Dinner for One nachgespielt, aber modern, mit nicht den Leuten, die tatsächlich am Tisch saßen, wie, sondern das waren dann Nachbarn. Das war dann halt Walter mit seinem Hühnerstall und dann wurden die ganzen Geschichten aus dem Dorf so ein bisschen in diese Sketche hineinverpackt. Und da hat man schon gemerkt, dass mir das ziemlich viel Spaß macht und dass ich mir nicht so viel, ich sage es jetzt mal ganz auf Deutsch, nicht so viel einscheiße, dass ich einfach sage, ich mache das so, wie ich jetzt gerade Lust habe und es ist mir egal, wie viele Leute da tatsächlich zugucken, weil ich Spaß daran habe, was ich mache.
Und hatte Rüdigershagen eine Karnevalsgesellschaft?
Ja.
Das ist ja in der Nähe von Gerterode, oder?
Bisschen. Bisschen schon. Bisschen. Aber bei uns ist der Karnevalverein FKK. Fickelhagener Karnevalclub, weil wir sind ja die Fickelhagener, weil wir ja diese Schweinezuchtanlagen in Rüdigershagen haben. Deswegen sind wir die Fickelhagener.
Das wusste ich nicht. Wir wissen, dass die Hohen Gendern Ziegenböcke sind.
Das wissen wir
seit der letzten Folge. Aber Fickelhagen ist natürlich cool. Ja. Es gibt aber in Thüringen noch ein FKK in Finsterbergen.
Ah ja, das habe ich nicht
Ganz
gewusst.
Liebe Grüße
nach Finsterbergen
zu Falk Koch.
Liebe Grüße auch von mir.
Du kennst ja auch wirklich Leute, das ist ja unvorstellbar.
Ja, das Heiko, hilft ja weiter Wahnsinn. Hier in so einem Podcast.
Aber Caro, du hast gesagt, es gab noch jemand. Ihr seid nicht allein, du bist nicht allein geboren, sondern als Zwilling.
Ja.
Ein Eich oder zwei Eich?
Ein Eich. Wir sind ein Eich. Also wir sehen auch, beziehungsweise wir haben als Kinder uns sehr ähnlich gesehen. Mhm. Und dann kam irgendwann so die Autonomiephase, wo man gesagt hat, nein, ich möchte jetzt meinen eigenen Weg gehen und ich möchte jetzt nicht dieselbe Hose tragen wie du. Also da hat
egal,
schon
was
so ein,
Mutti rauslegt, wir, ne, ja, wir tauschen hier nochmal.
Mutti war gar nicht so. Also Mama war gar nicht so, dass sie unsere Sachen rausgelegt haben. Es war tatsächlich auf unserem Mist gewachsen. Mhm. Wir wollten das ziemlich lange. Mhm. Und dann kam aber irgendwann die Phase, wo ich gemerkt habe, na, ich möchte jetzt mal irgendwie ein eigenes Individuum sein. Ich glaube deshalb auch der Beruf. Mhm. Ich glaube, dass ich da gemerkt habe, dann nabel ich mich so ein bisschen von unserer Zweierkonstellation ab, die ich ja sehr liebe. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, Franzi ist meine Schwester, liebe Grüße auch von mir hier, meine kleine süße Maus. Ich habe irgendwann gesagt, ich möchte nicht mit dir mit 80 Jahren im Schaukelstuhl nebeneinander schaukeln, ohne Partner, ohne Familie, aber... Mhm. So, das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, Franzi sich auch nicht.
Also es war so wie doppeltes Lottchen, schon am Anfang.
Schon am Anfang, ja, wir wurden oft verwechselt.
Aber also, das würde jetzt nicht, wenn du sagst, ich brauche mal hier an dem Volkstheater München, ich brauche mal eine Woche Auszeit und rufst Franzi an und sagst, hier, du musst mal für mich auf die Bühne, ich schicke dir den Text per WhatsApp.
Also ich sage euch eins, die könnte das. Die könnte das, aber ich glaube, sie sagt, sie ist Erzieherin im Kindergarten und sie sagt immer, ich habe mein kleines Publikum und du hast dein großes, Caro. Aber die könnte das genauso, die ist eine absolute Rampensau. Es gibt nichts, was sie nicht kann.
Mhm. Aber ihr seid euch jetzt zwar rein äußerlich ähnlich, aber doch schon unterschiedliche Charaktere, würdest du schon sagen, oder?
Würde ich schon sagen. Mhm. Aber komischerweise dann auch wieder nicht.
Aber dann schon wieder, wenn du sagst, auch so eine Rampensau, auch talentiert.
Ah ja,
und,
total.
Also geht's schon in die Richtung. Gibt es, also mir sagt man ja mal nach, dass ich so meine Eloquenz von meinem Opa Hans geerbt hat.
Mhm.
Gab es bei deinen Vorfahren auch jemanden, wo du sagst, ich glaube, da schlägt die Ader so ein bisschen hin?
Ja, also mir hat meine Mama erzählt, dass ihr Vater, also mein Opa, den ich leider nie kennenlernen durfte, Musiker war. Der war Musiker und hat in einer Band gespielt und war auch so sehr kunstaffin. Mhm. Aber ich würde jetzt sagen, meine Eltern, meine Großeltern, alle sehr bodenständige Arbeiterberufe, so nicht gar nicht so was Kreatives.
Typisch Eichsfeld.
Ja, typisch
also
Eichsfeld.
Die
Schaffe Häuslebauer, ja. Ist echt so. Auch ich weiß auch noch sonntags immer Straße fegen. Das ist so, der Eichsfelder sitzt irgendwie nicht still. So.
Samstags. Also
Gottes
Willen.
Bloß nicht Sonntag, oh Gott, habe ich Sonntag gesagt. Nein. Nein, doch nicht im katholischen Eichsfeld.
Und Fensterputzen musste vor Palmsonntag sein.
Ja.
Das ist wichtig.
Diese ganzen Regeln, ja.
Den bist du ja nun entflohen. Ja,
ich wollte gerade sagen.
Ja, du hast... Bist dann irgendwann zur Schule gegangen oder bist zur Schule gegangen, Abi gemacht und auch das mit zusammen mit deiner Schwester.
Ja.
Habt ihr da auch den optischen Vorteil genutzt gegenüber der Lehrer?
Nein, nie. Nie, wirklich.
Also kannst es jetzt zugeben.
Wir waren wirklich.
Wir sind ja unter uns.
Ich würde gerne sagen, ich war so ein richtig frecher Zwilling. Nein, wir waren ganz brave.
Okay.
Das haben wir nicht gemacht. Nein, das war so. Nee, hier wird auch nicht geschummelt. Ach nicht, schreib du mal die Prüfung. Nee. Das haben wir nicht gemacht. Ich wünschte mir, wir hätten das mal gemacht.
Aber ihr hattet dieselben Interessen, ihr beiden Geschwister, ihr beiden eineigen Zwillinge. Also Bio war auch für dich interessant und für deine Schwester interessant.
Ja.
Zum Beispiel Bio.
Ja, zum Beispiel. Ja. Ich erinnere mich nur, dass wir waren auch beide im Chor oder beim Flötenunterricht genommen bei der Pfarrerin. So, das haben wir dann zusammen gemacht. Das hat sich dann alles so ein bisschen verändert, als man dann so jugendlich wurde und die ersten Knospen sprießt.
Oh, schön formuliert.
Ja, als meine Schwester dann jemanden ganz interessant fand, mit dem sie übrigens immer noch verheiratet ist, nach, ich glaube jetzt 20 Jahre sind sie noch zusammen, 10 Jahre verheiratet, 3 Kinder, also ja.
Also, Und der Freund wollte dann keine zwei.
Nein. Kann er nicht alles haben.
Dadurch, dass du ja auch viele Schauspielkollegen und Kolleginnen hast, war es ja wahrscheinlich bei den meisten so, dass wenn die mit der Idee kamen, Mama, Papa, ich will Schauspieler werden, dass dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen wurden und so nachdem man, oh, lern was Vernünftiges, werd Beamtin oder weiß der Kuckuck was. Und bei dir war es ja doch ein bisschen anders, wenn Mama gesagt hat, ey, auf das wäre was für dich. Das, da muss man, denke ich mal, dankbar sein. Das ist eher ungewöhnlich. Weil
ja, absolut. Absolut. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Obwohl ich ja natürlich dazu sagen muss, mein Vater hat schon auch gesagt, Caro, lern doch bitte was Vernünftiges. Als ich mit der Schauspielidee um die Ecke kam. Aber meine Mutter, also meine Eltern haben mich beide sehr unterstützt. Das ist ja auch teuer ohne Ende, private Schauspielschule nur noch mal mehr als eine staatliche anerkannte Schauspielschule. Da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar und auch meiner Schwester sehr, die nie gesagt hat, ich möchte das aber auch jetzt bekommen. Wenn Caro das studieren darf, warum kriege ich dann nicht das und das? Also da habe ich eine sehr tolle Familie, die mich da total gut unterstützt hat. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, Caro, weißt du was, du kannst es doch erstmal probieren. Jetzt lass es doch erstmal probieren, Gerd, hat meine Mutter gesagt. Jetzt lass es doch erstmal probieren, du sollst es erstmal ausprobieren. Weil meine Mutter wäre damals gern Stewardess geworden und hat gesagt, sie konnte das nicht machen in der DDR. Das hat nicht funktioniert, weil sie nicht raus durfte. Und deswegen hat sie gesagt, ich möchte nicht, dass du später mal sagst, ich hätte es gerne probiert und ich habe es nicht mal probiert. Hätt und jetzt ich weiß nur, ich ja. gerne, hätte ich ja. doch nur mal. Mhm. Und ich habe einfach dann dadurch. Und dadurch, dass es dann aber auch alles so gut funktioniert hat beim Versuchen selbst. Also ich habe eine große Auswahl gehabt, wo ich studieren kann. Bin dann noch auf die staatliche Schauspielschule an die Ernst Busch gegangen, wo eigentlich alle hinwollen. Alle Leute, die sagen, ich möchte Schauspielerin werden, denken so, Ernst Busch, Berlin. Es gibt natürlich auch wahnsinnig andere tolle staatliche Schulen. Auch in Leipzig wäre ich auch gern gewesen als Ostmädchen. Ja. Wäre ich natürlich gerne im Osten geblieben. So.
Du sagtest schon, so ein Schauspiel, also Schauspielschule, so ein Studium, das kostet richtig Schotter. Also so geht man ja, weiß nicht, für einen Bachelor, für irgendwas zu studieren, geht man irgendwo hin, berappt dann ein paar hundert Euro Studiengebühren, das war's. Was kostet so ein Semester auf so einer privaten Schauspielschule?
Also ungefähr. Zu meiner damaligen Zeit waren es 450 Euro im Monat. Ui. Nur die Schule. Mhm. Nur die Schule. Da musste ja natürlich noch Miete obendrauf. Ja. Und das Kind verdient ja nicht selber. Also musste die Miete natürlich auch von den Eltern übernommen werden.
In Berlin.
Und dann hat ja das Kind auch noch nichts gegessen. Also kommt das auch nochmal obendrauf. Also es war sehr viel Geld.
Mhm. Okay, ja.
Und dann haben meine Eltern gesagt, als ich mich dann damals für die staatliche Schule, die natürlich eine Semestergebühr hat, das kann man gar nicht damit vergleichen. Mhm. Und da haben sie zu mir gesagt, wenn du das wirklich tatsächlich nochmal machen willst und das Gefühl hast, du brauchst das, dann musst du dir was suchen, weil wir haben dir ein Studium schon finanziert. Meine Eltern haben mir natürlich trotzdem noch eine Unterstützung gegeben. Die sind ja keine Blödmänner.
Ich meine, es ist natürlich schön, wenn man wenn man einen Zwilling geboren hat, dann können die Eltern sagen, ach komm, eines wenigstens was geworden.
Aber du sagst ja, deine Schwester ist Erzieherin, das ist ja natürlich auch...
Meine Schwester ist, also ich beneide meine Schwester in vielen Dingen für das, was sie kann, für das, was sie macht, für das, wie sie ist. Und ich glaube, meine Eltern sind mächtig stolz auf uns beide, egal ob im kleinen Raum oder im großen öffentlichen Raum. Ich glaube, da machen meine Eltern überhaupt keine Unterschiede.
Das ist schön, ja.
Und das unterscheidet, oder nein, ist eigentlich fast in die gleiche Richtung. Man tut was für die Gesellschaft.
Total.
Ob du auf der Bühne stehst, die Leute sitzen unten im Publikum und vergessen die Zeit.
Ja.
Haben tolle Momente, haben Spaß oder nachdenkliche Momente, gehen raus, gehen noch schick was essen oder was trinken. Und umgedreht, deine Schwester, die arbeitet am Kind, sage ich mal. Nur da ist eben mit dem Applaus weniger. Die kriegt vielleicht mal
strahlende Gesichter.
Aber der Applaus so mit Eltern und weiß der Kuckuck und mit den Strukturen. Meine Frau ist selber Erzieherin und die sagt immer, für mich ist dann so das eigentliche, die eigentliche Gage, dass der Applaus ist, wenn so ein Kind auf dem Schoß sitzt und sagt, Anja, ich hab dich lieb.
Ja, das ist so schön, hat mir meine Schwester jetzt vor kurzem auch erzählt. Da hat sich ein Kind so gefreut, als Franzi wieder in den Kindergarten gekommen ist und hat irgendwie sowas gesagt wie, ich hab das ganze Wochenende an dich gedacht. Ja. Oder irgendwie so. Und da geht einem natürlich das Herz auf, ne, wenn man da auch was mitgeben kann. Also das ist so wichtig, was man gibt. Also ich merke das allein an, ich bin auch Mama, an meiner Tochter, wie die sich weiterentwickelt, wie schön die über Dinge auch spricht, wo ich genau weiß, das hat sie aus dem Kindergarten. Und da ist so, ich bin so dankbar dafür, dass es so tolle ErzieherInnen gibt, die Kindern denen was mitgeben. Für mich, das ist ja auch ein riesiges Geschenk.
Ja.
Also ich war vor kurzem, jetzt wieder auf deinen Beruf zurückzukommen als Schauspielerin, vor kurzem in Meiningen, im Staatstheater in Meiningen und habe dort La Bohème gesehen. Mhm. Und wir haben eine Enkelin, und die sich mit Gesang auseinandersetzt und lernt. Und haben gesagt, komm, Emma, wir nehmen dich mit zu La Bohème. Und haben vorher eine schöne Theaterführung gehabt. Und das Kind hat gestaunt. Das hatte leuchtende Augen. Nach so einem schwierigen Stoff, La Bohème, ja, hat sie da gesessen, hat mit applaudiert, sie hatte leuchtende Augen. Da kann man natürlich auch was geben. Und ich glaube, das ist auch wunderschön, als Schauspieler auf der Bühne zu stehen, dann zu sehen, den Leuten hat es gefallen. Sie applaudieren nicht aus Mitleid, sondern sie haben einfach Spaß an der ganzen Sache gehabt. Und da kann man was mitgeben, denke ich mir, oder?
Ja, total. Also wenn ich eine Person im Zuschauerraum erreiche mit einem Thema, was sie bewegt oder in eine bestimmte Richtung drückt, nicht drückt, aber ja.
Gedanklich drückt.
Gedanklich drückt, so, dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Du hast eben schon erkennen lassen, weil unser nächster Themenblock ist Familie.
Ja.
Und da fragen wir nach, egal, auch wenn vor uns eine Ordensschwester oder ein katholischer Pfarrer sitzt, die Frage haben wir, die ziehen wir mal knallhart durch. Ja. Und
freuen uns immer schon auf die Antwort.
Ja. Und deswegen bei dir auch Beziehungsstatus Kinder.
Ja. Also, verheiratet bin ich mit einem Eichsfelder, wohlgemerkt.
Nein. Ja.
Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Caro, du holst dir eh einen Eichsfelder. Und ich gesagt, Mama, ich bin in Berlin, wo soll ich den denn kennenlernen? Naja, tatsächlich ist es ein alter Kumpel von, also wir kannten uns immer so, aber meine Schwester hat geheiratet vor 10 Jahren und da haben wir uns quasi nochmal als Erwachsene neu kennengelernt. Okay. Naja, und der ist es dann tatsächlich geworden.
Wo kommt er dein Haar? Auch aus Rüdigershagen?
Nee, oder? Aus Niederorschel.
Ah ja.
Quasi aus dem Nachbardorf. Oder wir sind ja jetzt mittlerweile Ortsteil, also ne, okay. Rüdigershagen ist ja Ortsteil Niederorschel. Also aus ein und demselben Kaff, würde ich jetzt mal sagen. Nur dass Hagen auf dem Olymp ist, wie wir immer sagen, und Niederorschel nur die Müllkippe.
Schönen Gruß an Erwin Hunold.
Ein bisschen Dorfshaming hier dabei, entschuldige bitte. Kleiner Spaß muss auch sein.
Ja. Und ihr habt eine Tochter?
Wir haben eine Tochter, 2,5 Jahre. Mathilda heißt die süße Maus.
Das ist ein schöner Name.
Ja, Mathilda, danke.
Ist ein schöner
danke,
Name.
Danke.
Und ihr lebt beide hier in Minger?
Wir leben beide hier in München, genau. Er ist in Bremen gewesen. Wir hatten eine sehr lange Fernbeziehung. Fast 5 Jahre lang von Bremen nach München. Also wir haben viele Stunden im ICE verbracht. Simon hat viele Stunden, also heißt mein Mann, liebe Grüße an dich, Simon, ich spoile jetzt deinen Namen. Der hat viele Jahre in Bremen gewohnt und diese Fernbeziehung mit Vorstellungen am Wochenenden, das war für mich dann natürlich immer der ausschlaggebende Punkt, dass ich halt nicht so oft im Zug saß.
In Bremen?
Nee, also Simon in Bremen, ich in München, und wenn ich am Wochenende eine Vorstellung hatte, ja, Freitag, Samstag oder Sonntag konnte ich nicht kommen. Das heißt, Simon kam immer und hat mehr Stunden im Zug verbracht, als wir uns tatsächlich dann auch gesehen haben. Ja.
So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der bei uns immer Tradition ist.
Ja.
Wir trinken mit unseren Gästen ein selbstgemachtes Likörchen.
Oh, was habt ihr mitgebracht? Sag ich doch nicht, nein.
Hat der Volker, also quasi, wir überreichen was Selbstgebasteltes quasi.
Ja. Wow, hier kommt wird eine Zippertüte aus.
Also das damit ist das nicht für jetzt und das für dich zu Hause.
Danke.
Also es ist kein Parfum von Louis Vuitton.
Vielen Dank.
Nee, das Louis Vuitton ist, glaube ich,
der macht Handtaschen.
Toll. Handtaschen. Schöne Flasche.
Nicht Chanel Nummer 5.
Und das natürlich noch auch zu mitnehmen für deine Tochter.
Vielen Dank.
Ach so, ja, die Gläschen habe ich hier.
Oh wow, so eine Stamperl hier auch noch. Bin ja mal gespannt. Das ja. Haben, also vom Wort her kenne ich es nicht. Schlehe.
Schlehe.
Schlehe ist so eine Frucht aus der Obstgruppe der Pflaumen, da kann man es, glaube ich, verorten. Ja. Also man sieht, dass der Volker Krankenhäuser beliefert. Das ist auch so.
Also trinken wir quasi Medizin.
Medizin,
es ist ja,
natürlich.
Es ist Medizin definitiv. Für das Herz, definitiv, für den Geist.
Genau. Also, Caro, auf dich. Zum Wohl. Volkstheater in München, müssen wir noch mal ganz laut dazu sagen, wir freuen uns also wirklich, dass wir hier sein dürfen. Und auf das Volkstheater und auf dich, liebe Caro, Prosit.
Prosit.
Zum Wohl. Heute.
Ui, lecker, lecker.
Ich hatte schon den Verdacht, Verdacht kann man nicht sagen, aber vielleicht, dass du keinen Alkohol trinkst. Das gibt's ja auch manchmal in großen Städten, Veganer oder sowas und Mädchen, die keinen Alkohol trinken. Du hast
ja, vor allen Dingen ist das ja auch
dass du konsequent vielleicht die Fastenzeit einhältst.
Kann auch sein.
Da sind wir jetzt beruhigt, dass du da auf jeden Fall einen Joker ziehst. Heute, wenn du das vielleicht die restlichen 40 Tage dann durchziehst. Ja.
Nein.
Wir kommen jetzt zu deinen Hobbys.
Ja.
Wir haben da aber so einen kleinen O-Ton mitgebracht.
Da bin ich aber
und dann hör mal rein.
Hallo Caro, hier ist Uwe.
Und Anne von der Band Ohrwurm.
Ach, wir dachten, wir melden uns mal aus deinem musikalischen Vorleben.
Caro, ich erinnere mich noch sehr gut an unser allererstes Gespräch im Probenraum.
Da hast du uns nämlich erklärt, wisst ihr, lass das mal lieber meine Zwillingsschwester machen.
Aber nach dem allerersten Auftritt wussten Uwe und ich beide,
die brauchen wir gar nicht.
Unsere Frontfrau steht schon mit uns auf der Bühne.
Und dass du heute auf den ganz, ganz großen Bühnen zu Hause bist, das überrascht uns überhaupt nicht.
Wir wünschen dir heute ganz viel Spaß bei deinem Podcast.
Und schicken ganz, ganz liebe Grüße aus der Ohrwurmzeit. Alles Gute, Caro. Ciao.
Tschüss. Oh, das muss ich ja, das habt ihr aber gescheit gemacht. Erstes Schnäpschen, für die, damit ich emotional hier ein bisschen Wässerchen lasse.
Erst Schnäpschen, dann
Tröpfchen. Ach, wie schön. Ach, da freue ich mich aber. Ja, ohne die beiden hätte ich, glaube ich, nichts für diesen Job so schön lernen können.
Und wie das Schicksal manchmal so spielt. Also erstmal ganz liebe Grüße nach Hamburg zu Anne und nach Ferner zu unserem Uwe.
Ganz
ich
liebe
bin
Grüße.
Mit Uwe viele Jahre schon befreundet und wir tauschen uns immer aus, was wir so machen. Und dann ging es auch um den Podcast und ja, wer so die nächsten Gäste sind. Und ich sage, ja, Caroline Hartmann, mit der habe ich schon zusammen Musik gemacht. Die war mal Sängerin von Ohrwurm.
Ja, ist richtig.
Und eins muss ich sagen, ich konnte mich auf Caro immer verlassen. Mhm. Die war so zuverlässig. Und das ist ja im Künstlerbereich gibt es ja viele, glaube auch Chaoten, die stehen auf der Bühne, absolute Profis, aber ja, die Uhr kannst du nicht nach ihnen stellen.
Ja. Nee, da kommt wirklich, das ist die Eichsfelderin dann auch. Pünktlich, zuverlässig, wenn irgendwas ist, dann sage ich ab. Aber ja, auch ich war ja fast 7 Jahre bei Ohrwurm. Wir haben ja fast jedes Wochenende auf irgendeiner Hochzeit, Kirmes oder irgendeiner anderen Veranstaltung gespielt und gesungen. Und ach, das ist, also, was ich da alles lernen durfte. Auch so wie man, wenn man, also machen wir uns nichts vor, so ein Job ist dann natürlich als Frontfrau auch irgendwann anstrengend. Dieses Dauergrinsen, immer nett sein zu den Gästen, denen natürlich auch ein gutes Gefühl geben, dass sie sagen, hey, euch empfehle ich weiter, weil das ist natürlich auch, dieser Job passiert oft über Hören und Sagen und über Empfehlungen und das Netzwerk, was man sich dann spannt. Viele holen uns dann wieder oder die Kinder von denen, die dann heiraten, das ist, und manchmal muss man dann auch einfach sagen, okay, ich bin gerade müde oder ich habe gerade irgendwas Privates, mir geht's gerade gar nicht so gut oder ich habe einen kleinen Schnupfen oder ich fühle mich ein bisschen fiebrig. Und trotzdem muss man raus und trotzdem performt man natürlich immer in Maßen, auch Mut zum Grenzen setzen und mal Nein sagen. Das können wir Eichsfelder, glaube ich, auch nicht ganz so
das
selbstverständlich gut. Ja. Also, da bin ich gerade jetzt dabei, das erst zu lernen. Aber ja, ach wie schön, ich freue mich voll von den beiden zu hören. Oh Mann.
Das, siehst du, hat geklappt.
Schöne Überraschung, danke
dir. Caro, wir haben ein bisschen auf deiner Internetseite rumgestöbert, ganz klar. Gibt es natürlich tolle Bilder von dir und ein kleines Video dann natürlich auch. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass du also wirklich ein Multitalent bist. Auf deiner Internetseite schreibst du, dass du sprachbegabt bist. Du kannst Sächsisch, Hamburgerisch, Berlinerisch, Bühnendeutsch und Thüringisch. Muss man mit Thüringisch jetzt Eichsfelderisch verbinden?
Eigentlich ja. Aber ich würde mal sagen, die Thüringer haben ja eigentlich gar nicht so einen richtigen krassen Dialekt. Ja. Wir haben Vokal- und Konsonantstörungen, würde ich mal sagen.
Also im Eichsfeld, ganz schlimm, wird eben gedreht. Versuch mal, also so ein Kuscheltier ist im Eichsfeld kein Teddy, das ist ein Detti.
Genau, ne? Also D und T wird verwechselt. Da hole ich jetzt mit einem schönen Zitat raus oder mit einer schönen Begegnung. Ich wurde gefragt von einer aus der Familie aus dem Eichsfeld und sie fragte, und Caro, was lernt man da so auf der Schauspielschule? Und lernt man dann auch, und da habe ich gesagt, naja, man hat halt Sprecherziehung und naja, man lernt zum Beispiel, dass es nicht Plume heißt. Und dann hat sie zu mir gesagt, aber Caro, was ist denn an Plume jetzt falsch? Und das fand ich so entzückend, weil ich das wo auch nicht, ich habe 13 gesagt, das war Glocke.
Genau, ja.
Also keine Glocke, keine Blume. Es war Problem, also selbst im Wort, die B, P, D, T, das alles so. So.
Sag du doch mal Bimfaden.
Bimfaden, genau.
Bimfaden.
mit MPF.
Da brauche ich noch einen Bimfaden. Schnaps, dann kann ich.
Ja, es ist schon. Ja, schon schwierig bei uns. Es ist ähnlich wie in Franken, da sprechen ja auch alles so ein bisschen. Ja, da gibt's, glaube ich, nur weiche Konsonanten. Das ist da relativ simpel. Auch bei uns gibt's eben den Butting, ne, und
Pudding, den Salat.
Genau.
Bäuern und Wingerode.
Und, genau. Und Soße.
Soße.
Kartoffeln mit Soße.
Mit Soße. Ich sage aber auch noch Soße und dann sagen die Leute immer, was? Ja, Soße.
Ja.
Ach so, ja, Soße.
Mutti hat eine ganz schöne Perlenkette.
Ja, dann haben wir weiterhin auf deiner Internetseite gelesen, dass du ja multitalentiert bist auch, nicht nur in den Sprachen, sondern zum Beispiel, was machst du in deiner Freizeit? Aikido, das kann ich gar nicht aussprechen, Basketball, Bühnenkampf, Fechten, Jonglieren, Longboard, Schießen, Schwertkampf, Snowboard fahren, Klavier und Ukulele spielen.
Ja.
Alles aber nur in Grundkenntnissen.
Alles nur in Grundkenntnissen. Ja, weil damals war es so, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich mich als Schauspielerin irgendwo bewerbe, egal ob es ein Casting ist für eine Werbung oder, da steht immer drauf, was sind ihre besonderen Fähigkeiten. Ja. So, weil wenn dann jemand eine Werbung macht, wo eine Snowboarderin einfach nur kurz den Berg runterfahren muss, dann habe ich das lieber da reingeschrieben. Mhm. Das heißt, ich schreibe alles auf, was ich irgendwie kann. Jonglieren, singen, mit Sprache umgehen, Snowboarden, Longboard fahren, Ukulele spielen, Klavier. Wenn das jemand von mir möchte, dann kann ich es behaupten.
Okay, ja.
Aber mein Portfolio wird natürlich größer mit den vielen Dingen, die ich einfach notiere, die ich tatsächlich kann.
Also wenn ich jetzt hier drauf gucke, ich kann eigentlich auch alles, was hier steht, ich muss es nur noch lernen.
Jetzt erklär uns doch auch mal, was Aikido ist.
Heißt Aikido?
Aikido, das ist
ja gar nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Aikido ist eine Kampfsportart, die man auf der Schauspielschule oder die ich auf der Ernst Busch auf der Schauspielschule gelernt habe, die nicht um Gewalt, sondern um reines körperliches Austricksen. Das heißt, ich versuche mit meinen Armen etwas wegzuschieben, einen Energiestrom quasi an dich weiterzugeben, deinen Arm dabei zu nehmen und dich umzuschmeißen.
Also rein defensiv.
Rein defensiv. Und es ist aber, es ist so kraftvoll, obwohl wenig Aufwand. Das ist auch teilweise eine Körpersprache, die man hat. Das ist so wie beim, wenn man diese Verteidigungskurse hat, über die Dinge, die man gar nicht nachdenkt, wenn ich die einmal so rumdrehe, dass man ja schon im Schwitzkasten ist. Das ist so Aikido, weil man versucht, Schauspiel ja sowieso in dem ganzen Studium fechten. Ob es jetzt Fechten ist, ob es jetzt Aikido ist, ob ganz viele andere Dinge. Es geht immer darum, ein Bewusstsein zu haben, wie der Körper agiert, funktioniert, reagiert und so weiter.
Also könnte dir das da auch wenn du im Dunkeln durch München gehst, könnte dir das auch mal helfen?
Ich würde gerne sagen, ja. Aber es ist schon so lange her, dass mein Körper ist ja wie so eine kalte Kartoffel.
Ja.
Weiß ich nicht mehr. Also ich erinnere mich nicht mehr. Es ist schon zu lange weg. Ich müsste es wahrscheinlich auffrischen, wie eine Sprache, die man mal gelernt hat, wo man vielleicht dann checkt, ach krass, das ist ja doch noch alles da.
Das muss ja so ein bisschen aus dem Rückenmark kommen. Ja. Man darf erst gar nicht überlegen, was man da tut.
Ja, dann ist es schon zu spät. Das muss so reflexartig kommen. Ja.
Caro, an welchen Häusern hast du denn eigentlich schon alles gespielt?
Tatsächlich habe ich während der Schauspielschulzeit am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen gespielt. Das war das erste Theater, an dem ich gespielt habe. Und dann bin ich an die Ernst Busch und als ich absolviert habe, 2015/16, habe ich mich an vielen Häusern beworben. Und ich hätte auch an ein paar in Deutschland anfangen können, aber habe mich tatsächlich fürs Münchner Volkstheater entschieden und bin seitdem hier, weil ich alle Angebote, die kamen, zur Seite gelegt habe und gesagt habe, nein, ich möchte hier bleiben, ich fühle mich wohl in München, ich habe hier ganz viele andere tolle Jobs, die ich machen kann, ich habe hier unfassbar tolle Freunde, die halt meine Ersatzwahlverwandtschaft sind, die ich jetzt halt nicht habe, weil die ganzen anderen Leute im Eichsfeld geblieben sind oder weggezogen sind zum Studieren und wieder zurück ins Eichsfeld gezogen sind. Ja, hätte Eichsfeld, also gäbe es im Eichsfeld noch ein größeres Haus als in Göttingen, dann...
Also das ist jetzt hier, liebe Marion.
Frant,
ja. Unsere Landrätin. Du siehst, wo es klemmt. Wir brauchen ein Riesentheater.
Ich melde mich als neue Intendantin auch direkt Falle an.
Und wir könnten vielleicht mal hier so ein paar Fotos machen. Haben wir auch teilweise schon von diesem Gebäude. Das ist ja spanneu. Das ist ja ein ganz modernes, also moderne Architektur. Mhm. Und also das ist ein ganz schickes Haus hier, in dem wir uns befinden.
Ja. Frag mich aber nicht, wie der Architekt heißt. Das
ja, das müssen wir dann rauskriegen.
Vielleicht müsste ich aber, das wissen, aber ich...
Ja, das kommt Marion, nach, das ja. Musst du dann recherchieren.
Genau. hatte ich das richtig verstanden? Du warst erst an dem Deutsch-Sorbischen Theater in Bautzen.
Genau. Ich hätte da anfangen können, fest.
Ach so.
Aber hab mich dann nur dafür entschieden, dass ich drei Stücke da mache. Mhm. Und hab ja dann... Das weiß ich auch noch, dass ich habe dann dem Intendanten gesagt, dass ich leider da nicht fest anfangen kann, weil ich würde nochmal studieren. Ich würde nochmal Schauspiel studieren. Und dann meinte der Intendant zu mir, das verstehe ich überhaupt nicht. Du bist doch schon eine ausgebildete, tolle Schauspielerin. Was willst du denn jetzt noch lernen? Lernst in deinen Berufsjahren. Mhm. Und es stimmt schon, man lernt natürlich auch viel im Beruf. Aber ich wollte an die Ernst Busch, weil ich habe immer gesagt, ich habe zwei Wünsche. Ich möchte an einem großen Theater in Deutschland arbeiten. Und große Theater sind für mich in Berlin, in Hamburg oder in München. Und ich möchte Synchronsprecherin werden. Mhm. Und die meisten Synchronstudios sind in Berlin und in München. Und da war für mich so, war es klar, es ist vielleicht nochmal ein großer Aufwand, nochmal 4 Jahre dran zu hängen. Aber es hat sich gelohnt. Mhm. Und ich würde es nie anders machen.
Ich frage deshalb, ich habe deshalb gefragt, ob du dann auch Sorbisch gesprochen hast.
Nein.
Hast du nämlich gar nicht aufgeführt hier.
Ja, nein, das würde ich auch niemals, das könnte ich gar nicht. Ich verstehe kein einziges Wort. Und das ist halt manchmal so verrückt, weil die Welt ist dann doch irgendwie klein. Weil meine Mutter kommt aus Neusalza Sprengberg, das ist bei Bautzen. Okay. Und dass ich dann da mein erstes Engagement hatte, das war schon verrückt. Und ich habe dann mein erstes Stück gehabt und viele Verwandte von meinen Eltern kamen dann natürlich zur Premiere. Das für mich Peinliche jedoch war, ich war ja frische, zarte 22 Jahre alt, als ich absolviert war und mein erstes Stück gespielt habe. Und es war Hermann Hesses Steppenwolf. Und die Fantasie des Regisseurs war es aber, weil ich diese Erscheinung, ich war so eine... fast schon, sagen wir einfach, ich war fast wie so eine Sexfantasie von dem Hauptdarsteller. Also hat sich der Regisseur überlegt, ich hätte die gern oben ohne. Oh. Das war für mich furchtbar, weil dann die ganzen Verwandten meiner Eltern da saßen. Und ich meine erste Premiere oben ohne. Es war nur so ein kurzer Moment, aber und ich hatte auch das Angebot für das Stück mit in der weisen Voraussicht, dass der Intendant, der Regisseur, sagte, du musst dir aber dessen bewusst sein, das Stück, du wirst oben ohne sein. Ich möchte das gern, wir brauchen da diesen Erzählstrang, aber das war sehr besonders meine allererste Premiere.
Dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, du hättest in Weimar angefangen, denn da ist es Usus, dass mindestens beim Faust eine nackte Person quer über die Bühne läuft.
Ja, es ist auch heutzutage gar nicht mehr so verpönt. Früher war es immer sowas, also ich denke mir so, früher war es immer sowas, oh Gott, da ist jetzt jemand nackt und man sieht einen Penis und man sieht Brüste. Und ich als Kind aus der ehemaligen DDR, aber aus dem Osten, wo wir FKK-Urlaube, also ich hatte gerade, also hat nicht so viel Charme, aber so als, ja, Anfang 20-Jährige, wo man ja noch so gell, wo man noch nicht so genau so weiß, was man mit seinem Körper so.
Weißt du, wer die erste Schauspielerin war, die nackt war?
Nein.
Hildegard Knef.
Ernsthaft?
Hildegard Knef.
Ja. Ne,
oben ohne. Und zu DDR-Zeiten, wie hieß das? Oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wo geht zu ihr?
Und so. Ach, hier, Geschichte von Paul und Paula.
Geschichte von Paul und Paula. Ab 16 erst. Ne? Mhm. Und wir uns alle reingeschmuggelt, weil da eine großflächige, formatfüllende Brust zu sehen war.
Ja.
Das weiß ich noch wie heute.
Ja, ja. Es ist ja auch, also, ja. Das ist ja auch was Besonderes. Ja,
Uso Fickels hätten sie da im Eichsfeld gesagt. Ja, dann, wenn so eine Geschichten sind, gibt's auch Rollen, die du ablehnen würdest, wo du sagst, kommt mir nicht ins Haus. Ich habe das Drehbuch gelesen oder das Stück gelesen. Das würde ich nicht machen.
Ja, gab es auch schon. Okay. Gab es schon, da ging es aber eher um eine künstlerische Herangehensweise, weil das war so ein Stück, in dem ich fast eher als eine Synchronsprecherin hinterm Vorhang agiert hätte, das komplette Stück lang. Und da dachte ich dann, das kann ich irgendwie nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass es auch Figuren gibt, wo ich sage, ethisch gesehen, das kann ich nicht spielen. Hm. Ich glaube, das kann man im Fernsehen nochmal eher auch nochmal schauen, weil man hat ja immer erst die Vorwahl an einem Haus, wie jetzt hier am Volkstheater, habe ich nicht immer die Wahl. Mhm. Also mir wird eine Figur gegeben oder eine Rolle gegeben und dann spiele ich diese Figur und schaue aber, dass ich etwas draus mache, hinter dem ich auch stehen kann.
Okay.
Aber ich habe schon oft Figuren gespielt, die antisemitisch, die große Nazis waren, so, wo ich dann auch mit meinen Kolleginnen in so einen Gewissenskonflikt kam, weil die Person, die jüdische Person gespielt hat, dann gesagt hat, dass ich fühle mich nicht wohl. Und meine Figur, die aber sagt, ja, aber ich muss mich ja mit den Leuten sympathisieren. Mhm. Ich muss mich ja mit dem Publikum auch zusammenstellen und sagen, ja, guckt euch an, der jüdische Mann, ja, mach mal den mal richtig schön fertig. Mhm. Und da muss man aber differenzieren, was ist tatsächlich Figur, was ist Privatperson und du brauchst, egal jetzt, ich will jetzt gar nicht auf Nazis und Juden beziehen, sondern auch auf andere Bereiche, du brauchst immer einen Bösewicht und einen Guten und ohne den Bösewicht gibt's den Guten nicht.
Mhm.
Auf der Bühne jetzt, ja, ne? Ja. Um das zu veräußern, damit man das dann wieder abstrahieren kann auf das, was vielleicht im Alltag passiert, politisch oder.
Das ist ja gerade bei Bildhauern oft der Fall, dass sie nicht immer nur schöne Sachen darstellen,
ja,
um einfach auch darzustellen, was es für Grausamkeiten
absolut
gibt. Käthe Kollwitz,
ja,
zum Beispiel, ne, ist doch nicht unbedingt schön, aber es ist eben so abstoßend, dass jeder sagt, das will ich nicht haben.
Mhm.
Ne? Und das ist eben auch Anspruch der Kunst, denke ich mir.
Total.
Hm.
Man will ja auch, weißt du, man will ja auch aufreiben. Man will ja auch nicht gefallen, weil was man möchte, ist die Leute zu einem Gedanken anregen. Und das schaffst du in beide Richtungen. Sich freuen oder sich über was ärgern. Wenn es einem egal ist, dann ist es eine Schwierigkeit. Dann lieber polarisieren und sagen, hey, entweder richtig toll oder richtig kacke.
Und was war so deine schönste Rolle, die du gespielt hast hier am Theater?
Ach, ich hab jetzt schon so viele Produktionen gespielt, aber es gab zwei Rollen, die ich sehr gern, also die ich wirklich gern mochte. Und das ist einmal Dämon von Lars Noreen, ziemlich unbekanntes Stück, aber es war so ein Kammerspiel. Da habe ich so eine sehr, sehr garstige Trinkerfrau gespielt, die aber nie laut war oder so, sondern die war einfach nur fies. Die hatte sowas, was ganz Ekelhaftes. Die war richtig, richtig eklig. Die war so weit weg von mir, dass es mir total Spaß gemacht hat, so gemein zu allen zu sein, aber nett dabei zu sein. Nicht hervorragend. Und dann Indien von Harder gibt es als Film. Und das sind diese zwei Qualitätsprüfer, die eigentlich von Restaurant zu Restaurant gehen und da checken, wie so die ganzen Verhältnisse sind. Bei uns war es während Corona und wir haben geguckt, wie die ganzen Vorkehrungen, ob die auch alle richtig sind. Und wir haben wirklich nur wir haben wirklich nur Quatsch gemacht. Wir waren zu zweit, mein Kollege Jonathan Müller und ich, und wir haben nur Kacke gemacht. Wirklich, es hat so einen Spaß gemacht, also so einmal zu sagen, und nach uns die Sinnflut. Und Simon Solberg, der Regisseur, hat uns da einfach so viele Freiheiten gegeben. Wir haben gerappt, gesungen, wir sind Ski gefahren, haben alles über Zollstöcke gespielt, und dann war halt der Zollstock mal ein Telefon, Skistöcker, was zu trinken und so weiter und so weiter. Ja. Das sind so.
Und erinnerst du dich an irgendeine schreckliche Rolle, wo du sagst,
würde ich das nie wieder machen?
Nie wieder. Oder Gott sei Dank ist das vorbei.
Ja. Ja, das war aber einfach, weil es war einfach nicht mein Geschmack. Das ist auch schon so viele Jahre wieder her. Das hieß Übergewichtig, unwichtig, unform, glaube ich. Und ich habe eine Figur gespielt, die hieß Fotzi. Und Fotzi saß eigentlich das ganze Stück mit auf der Bühne in der Ecke und hat alles beobachtet, aber nichts gesagt. Und das war so eklig, dieses ganze Stück war einfach so. Also ich liebe den Regisseur und ich würde jederzeit wieder mit dem arbeiten. Ich finde den ganz, ganz, ganz toll und ich vermisse ihn hochgradig. Aber dieses Stück
war... Oh, Fotzi war scheiße.
Fotzi und ich, wir waren nicht eins.
Wir waren nicht kompatibel.
Ich habe das wahrscheinlich hervorragend gespielt, aber es war einfach nicht meine Figur.
Caro, du hast gesagt, in München hast du vieles vorgefunden. Zum einen das Volkstheater. Du kannst im Theater spielen, du kannst synchron sprechen. Ja. Aber wir wissen natürlich auch von dir, deshalb habe ich vorhin das mit dem Video gesagt, du hast Fernsehrollen schon gehabt.
Ja.
Bitte.
Ja.
Welche? Das wollen wir jetzt alle wissen.
Ja, ich habe bei Hubert und Staller schon gedreht und mit Ramitz, das war total lustig. Es hat auch echt Spaß gemacht. Da war ich so eine Tochter einer Baufirma und der Vater ist gestorben. Und ich wurde natürlich verdächtigt. Natürlich war ja die Tochter. Mit sehr viel Erbe. Ich war es aber nicht. Und dann habe ich mit Simone Tomalla gedreht, Frühling. Und das war ganz toll. Das hat ganz klein angefangen. Es war irgendwann mal nur so ein ganz kleiner, winziger Auftritt. Und dann wurde die Figur immer größer. Und dann habe ich so 14 Drehtage gehabt letztes Jahr, was echt schön war. Und es war mit 3 Babys. Ich hatte Drillinge und noch Zwillinge. Also 5-jährige Zwillinge und Drillinge. Und wir hatten immer 5 Babys am Set. Und das war absurd, weil da war meine Tochter schon ein bisschen größer und dann kam man wieder so in so einen Erinnerungsmodus zurück und sagt, oh Gott, die waren doch so klein, diese Babys. Und ich musste nicht viel spielen, weil ich das alles aus meinem Alltag auch kannte. Ich war nicht so überfordert wie diese Mutter von diesen 5 Kindern, weil ich nur 1 habe und auch relativ, ich würde mal sagen, eine relativ gechillte Mama bin, weil ich aber auch einen tollen Background habe durch meinen Mann und meine ganzen Freunde. Genau, das habe ich gedreht. Ich habe jetzt für die HFF, das ist diese Hochschule, die es hier gibt in München, eine ganz tolle Rolle gedreht im Sommer. Das kommt jetzt hoffentlich bald raus, da warte ich noch drauf. Habe jetzt auch gedreht für die Chefin. Da freue ich mich auch schon drauf. Das kommt jetzt wahrscheinlich auch dieses Jahr raus. Ja, es sind lauter tolle Sachen. Es kann natürlich immer mehr werden. Irgendwann werde ich Kommissarin, das steht nicht zur Frage.
War das Hubert und Staller oder Hubert ohne Staller?
Es war schon ohne Staller.
Gierwitz
yes.
Als Ermittler.
Ganz genau.
Da hast du eine sehr taffe, kühle Figur gespielt.
Ja.
Und also du wirkst hier komplett anders. Also wer das Video auf deiner Homepage sieht, also der kann gewiss sein, Caro, das hört man
ist
ja
anders.
Auch.
Ist
komplett
anders.
Komplett anders. Aber eine Frage, die mich interessiert. Mhm. Christian Tramitz kennt man ja, Schuh des Manitou, hat den Ranger gespielt. Wie ist denn der im echten Leben? Also hinter der Kamera, so als Mensch. Ist es eine coole Socke oder ist das so ein bayerischer Krantler? Oder?
Nee, also das, was ich von ihm mitbekommen habe, der ist eine coole Socke. Ich muss dazu sagen, das war ein Drehtag und bei einem Drehtag, man ist doch nicht so viel beieinander, außer direkt vor der Kamera. Sonst zieht sich so jeder in sein Eckchen zurück. Aber Christian war so einer, der hat das ist echt faszinierend, was die auch, die kriegen dann dieses Drehbuch und du merkst schon, dass bei den Textproben macht er vorher wie so ein Textdurchlauf, ne? Und dann merkst du schon, da ist so ein, der denkt so frisch mit. Das heißt, der guckt in jedem Satz, wo könnte man den noch ein bisschen lustiger machen, wie kann man die Texte so aufteilen, nochmal neu aufteilen, dass das einen Mehrwert für die Szene hat. Und das ist, ich glaube, ich habe ihn auch richtig angestarrt, weil ich ja auch so einen kleinen Fan-Moment auch dann so selber so hatte, dass man sagt, oh mein Gott, es ist Christian Travis, du bist Manitou, mit dem spiele ich jetzt. Aber der war auch ganz süß, der hat auch Hallo und Tschüss gesagt. Gibt ja auch andere, die, nein, das ist so, also, ja.
In jeder Branche. Also ich kenne auch eine Nase, der steht in der Bühne, so ein Schlager-Heini, den habe ich schon hinter der Bühne erleben müssen. Mhm. Ein Arsch vor dem Herrn, aber er macht da auf der Bühne und wunders was und so richtig Kollegenschwein. Und der ist wirklich deutschlandweit ganz weit
und
oben.
Und das weiß man dann manchmal nicht. Man sieht ja immer nur das, was man sieht. Und genauso wie wenn du es jetzt sagst, wir haben deine Videos gesehen. Ich bin auch auf der Bühne, bin ich ganz oft für so eine Großstadt-Diva besetzt. Ich bin immer so diese große Femme Fatale, so diese Frauen, die so.
Aus Rüdigersagen.
Ja, aus Rüdigersagen.
So naheliegend.
Aus Rüdigersagen. Ja, das sicher. Behaupten ist alles. Und jetzt sitze ich hier mit meinem Kapuzenpulli und eher doch im Gemütlichkeitslook. Aber das ist ja auch das, was so ein bisschen Spaß macht. Dass man an den Figuren, weil man halt was spielt, was man so im Privaten nicht ist.
Und was macht dir nur mehr Spaß? Theater oder Film?
Theater.
Theater.
Noch Theater. Aber ich muss dazu sagen, was ich am Theater so liebe, ist die Familie, die man hier hat. Man ist ein Ensemble. Ihr habt es vorhin gesehen, als wir durchs Haus gegangen ist. Jeder kennt jeden. Wir sagen Hallo und Tschüss. Dann gibt es hier mal einen kleinen Schnack.
Wir sagen auch alle Du zueinander.
Ja, wir sagen alle Du zueinander. Auch
das habe ich in Meining auch erlebt. Ja.
Das meiste auch sowieso in diesem kreativen Bereich.
Ja, aber man ist so eng miteinander. Und ich glaube, dass ich mich im Film... Also ich liebe es zu drehen. Alles, was ich bisher gedreht habe, hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber ich habe Bock auf so einen festen Cast. Dass man so ein festes Team ist und dass man da regelmäßig ist und nicht nur einmal, weil eine Eintagsfliege sein im Fernsehen oder zwei Tage drehen, du bist da und dann bist du wieder weg. Und man muss gefühlt so viel investieren und sagen, hey, guck mal, ich bin voll die coole Schauspielerin. Ich bin auch voll nett. Also ich komme auch mit allen gut klar. Man muss noch dazu packen, damit man vielleicht im Kopf bleibt für ein nächstes Projekt. Und in so einem Hauptcast, wo man dann viele Drehtage hat, kann man auch einfach mal ausprobieren. Man kann auch eine Figur mal entwickeln. Weißt du, wenn man jetzt eine neue Kommissarin ist und sagt, die ist so und so. Bei dem einen Drehtag musst du schon direkt wissen, was willst du spielen? Wie hast du die Figur angelegt? Und ist das kompatibel mit dem, was die Regie will? Und das ist dann so mühsam. Ist trotzdem schön, aber Hauptcast, also mehr Drehtage.
Also spielt man doch auf der Bühne anders als im Film.
Ah, absolut. Das sind zwei komplett unterschiedliche Berufe. Komplett unterschiedliche Berufe. Das kannst du nicht miteinander vergleichen.
Gibt's dann wahrscheinlich auch, es gibt ja Schauspieler, die mehr oder weniger durch Zufall zu dem Beruf gekommen sind. Ja. Weil, oh, hier, das passt. Und dann stehen die vor der Kamera, das funktioniert auch. Da kannst du auch fünfmal sagen, was machen wir jetzt nochmal? Und bis es dann irgendwie mal geschnallt hat, die werden wahrscheinlich auf der Bühne, würden die verrecken, oder?
Gibt es bestimmt Ausnahmen. Also hast du ja überall, du hast ja überall so Ausnahmen. Aber ja, ich merke das, wenn Leute viel gedreht haben und dann in Theaterproduktionen eingesetzt werden, du hast ja direkt die Kamera vor der Nase, wenn du drehst. Und das Mikrofon klebt dir hier irgendwo zwischen den Brüsten und dann kannst du so ganz leise so vor dich hinreden, so wie du es halt im Privaten auch machst. Aber auf der Bühne musst du halt gucken, dass du bis in die 26. Reihe hochkommst.
Ohne Mikrofon.
Und die meisten Bühnen sind nicht so gebaut, dass es wie eine Muschel ist, dass du normal sprechen kannst und es kommt ganz hinten an. Also da musst du dann schon eine ganz andere Stütze haben.
Was mich immer fasziniert, wenn du so eine Hauptrolle hast, stehst auf der Bühne und dann flederst du den Text runter. Also ich tue mich extrem schwer. Also ich habe, wenn ich auf der Bühne stehe, mit selbstgeschriebenen Titeln brauche ich trotzdem einen Text, obwohl ich mir den Mist selbst verzapft habe, weil ich kriege das in meinen Nischel nicht rein. Also früher ging das, aber... Hast du einen Tipp für mich? Wie lernt man diesen unendlich langen Text?
Wie du Texte lernen kannst. Erstmal Satz für Satz. Klingt erstmal doof, aber es ist wirklich. Lerne Satz für Satz und überlege, warum sagst du den nächsten? Auf was nimmst du Bezug? Nummer eins. Nummer zwei, viele Sätze sind an Handlungen geknüpft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, kannst du deiner Mutter bitte von mir ausrichten, dass sie mich noch anrufen soll? Und die Aufgabe ist, während ich das sage, dir die Schoki zu geben, dann wird dein Körper den Text immer mit dieser Handlung abspeichern.
Okay.
Das heißt, guck, ob du bei bestimmten Sätzen zum Beispiel auch eine bestimmte Handlung mit deinem Körper machst. Nimmst du beide Arme oder machst du bei dem Satz gern, zeigst du irgendwo da hoch oder.
Okay, das, so tastet man sich ran.
Ja, bei deinem Körper, dein Gehirn, das Gehirn deines Körpers ist genauso oder ist fast noch schlauer wie dein Hirn selbst. Hm.
Wo lernst du Texte? Im stillen Kämmerlein? Ich habe jetzt mal von einem Karnevalisten gehört, dass er spazieren geht zum Textlernen.
Ja. Also bei mir gibt's so bestimmte Herangehensweisen. Nummer eins, ich habe mein Textbuch. Und meistens besteht das Textbuch ja aus Dialogen. Das heißt, da gibt's noch andere Figuren. Leider habe ich diese anderen Figuren aber nicht bei mir zu Hause sitzen. Also wird mein Telefon genommen und dann lese ich die Texte meiner SpielpartnerInnen vor. Ich diktiere das auf meinem Telefon, nehme das auf und lese dann meine Texte im Stillen, lass mir quasi auf der Aufnahme eine Pause und lest dann wieder die Texte weiter. So mache ich das mit der kompletten Szene, weil ich kann meinen Text nicht als Monolog lernen und mir sagen, okay, das letzte Wort von meiner Vorrednerin ist gekauft. Hm. Und dann komme ich mit meinem Text, da weiß ich ja gar nicht, was gekauft. Mhm. Also worum geht es? Weil auch da die Antwort ist wieder an etwas geknüpft, nämlich an das, was vor mir kam. Und wenn ich das nur auf Anschlusswort lerne, kann ich keinen Inhalt dazu beziehen. Und deswegen nehme ich mir das alles auf.
Klar, da denkst du erst drüber nach. Wenn gekauft kommt, dann muss ich das und das sagen.
Genau.
Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das
und
geht
du,
nicht.
Ja.
Und du hast uns vorhin erzählt, dass es auch manchmal ist, jemand fällt aus.
Ja.
Und dass es dann heißt, Caro, du musst einspringen.
Ja.
Ohne den Text vorher gelernt zu haben.
Ja.
Das ist so ein Unding. Das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, in 14 Tagen wird jemand krank, bereite dich mal vor.
Ja.
Sondern das ist ein akuter Fall.
Heute. Es ist meistens jetzt am Tag selbst oder mit zwei Tagen.
Ohne
dass du vorher die Rolle jemals gespielt hast?
Ja.
Oder? Boah.
Ja.
Und wie kriegst du das? Betankung? Oder sagt dann der Regisseur, Hauptsache, wir müssen nicht absagen?
Also
wir müssen es durchziehen und wenn es inhaltlich irgendwie so rüberkommt, dann ist uns schon geholfen, liebe Caro.
Es wird immer ein bisschen geguckt, was fällt aus, wie umfangreich ist die Figur. Es war zum Beispiel jetzt so, eine Kollegin von mir ist krank gewesen und da wurde ich tatsächlich schon, weil das war ein längerer Zeitraum, da wurde ich angefragt, ob ich diese Figur übernehmen kann. War aber eine sehr große Rolle und dann bekommst du das Videomaterial geschickt von der Bühne. Das heißt, ich hatte auch 14 Tage Zeit, mir das tatsächlich anzugucken und da war natürlich mein eigener Anspruch, okay, wenn ich jetzt 14 Tage Zeit habe, dann gucke ich mir die Videos an, schaue genau, wo geht die Figur, wo tritt die auf, wo geht die ab, welche Handlungen macht die, wann geht sie auf jemanden zu und dann habe ich den Text natürlich auch auswendig gelernt. Wenn es jetzt am Tag selbst ist, so wie es jetzt letzte Woche war, da bin ich aber zum ersten Mal wohlgemerkt am Volkstheater ausgefallen, weil ich krank war. Ich hatte keine Fatz-Stimme mehr. Null, wirklich 0,0. Und da wurde meine Kollegin, ich glaube, um 10 oder um 11 informiert. Um 16 Uhr hat sich dann die ganze Gruppe getroffen, um einzelne Sachen durchzugehen. Und um 19.30 Uhr war die Vorstellung. Und meine liebe Kollegin Henriette Nagel, liebe Grüße von mir hier an dich, mein Spatz, hat dann das Textbuch in die Hand genommen und hat vorher sich das Video angeguckt, hat geschaut, wo gehe ich ab, wo trete ich auf. Und dann gab es in dem Stück gab's viele Choreografien und Tänze. Und da hat sie sich dann als Logikerin gemütlich ans Haus zurückgezogen und hat das beobachtet und ist dann wieder in die Szene mit eingestiegen. Hat dann quasi, es gab dann ein Notfallprogramm. Was ist machbar in der kurzen Zeit, die wir haben, weil doch sehr umfangreich.
Und welche Rolle spielt dann dabei die Souffleuse oder der Souffleur?
Ja, die Souffleuse ist dann tatsächlich für die da, die vor lauter Verwirrung, dass da jemand anderes steht mit dem Textbuch, ist dann dafür da, wenn denen der Text wegbricht. Weil das hatte ich nämlich auch erlebt, als ich eingesprungen bin. Das ist eine ganz andere Aufmerksamkeit. Du bist ja wie ein Fremdkörper in einem bestehenden System. Und das bringt nicht nur dich aus dem Konzept, die du das gar nicht kennst, wo du drin steckst, sondern auch alle anderen.
Ja, das kennt man ja auch als Musiker von der Bühne. Mhm. Ja, fällt jemand aus und hast einen anderen Gitarristen, ja, du spielst das Ding locker heim.
Ja.
Aber du wirst nie so im Kopf frei sein, dass du sagst, das ist wie immer und das war der geilste Auftritt, weil es eben doch irgendwo, ja, man muss gucken, es ist eben nicht so, wie es immer ist.
Ganz genau.
Also wenn ich jetzt zweimal zu dir in dasselbe Stück gehen würde, nach 4 Wochen, mit 4 Wochen Abstand, würde ich dann exakt denselben Wortlaut hören? Oder sagst du, du hast auch einen gewissen Interpretationsspielraum, wenn mir jetzt gerade nichts einfällt? Ich habe immer so den Verdacht, wenn so ein Opernsänger Italienisch singt, das stimmt doch niemals, was er da singt. Niemals. Da steht zwar alles oben schön drauf, ja, aber ob das wirklich so stimmt, was er da singt, weiß kein Mensch.
Also du würdest von mir den Text bekommen, den ich gelernt habe. Hm. Es sei denn, ich vergesse ihn in dem Moment, dann improvisiere ich. Hm. Und dann gehe ich auf den Inhalt. Hm. Aber du wirst in allen Stücken von mir immer 1:1 denselben Wortlaut bekommen. Es sei denn, mein Hirn macht kurz eine Pause.
Wenn du dann improvisierst, dann siehst du das aber in der Soufflöse, dass sie dann sagt, oh Gott, jetzt was erzählt die denn da schon wieder, oder?
Nein, auch nicht. Ich glaube, die Soufflöse ist dann in solchen Momenten sehr, sehr wach. Sehr, sehr wach. Obwohl die sowieso immer alle wach sind. Aber ich glaube, in den Momenten, da ist kurz so, ah, okay, jetzt muss ich nur schauen, ob sie die Schlaufe auch alleine schafft, sonst muss ich eingreifen.
Sieht man das dann auch schon, wenn die in ihrer Muschel sitzt und schon die Augen weitet, dass sie gleich eingreifen wird? Oder blendet man die Person dann aus?
Kannst du bei uns nicht machen. Wir können unsere Soufflöse nicht ausblenden, weil sie sitzt in der ersten Reihe.
Ah, okay.
Wir haben keine Muschel auf der Bühne, so wie an anderen Häusern. Wir haben unsere Soufflöse in der ersten Reihe sitzen. Da hat sie ihr Textbuch und ihre kleine leuchtende Lampe. Also wir wissen, dass sie da sitzt.
Also wenn die dann nervös auf ihren Zettel schaut, dann weißt du, okay, jetzt muss ich mal, bin ich noch im gleichen Stück.
Also ich muss dazu sagen, ich weiß, dass sie da sitzt, aber ich sehe sie nicht immer, weil die Scheinwerfer, die dir entgegenstrahlen in das güldene Gesicht hinein, sind so hell, dass du niemanden, auch Leute denken mal, du hast mich schon angeschaut, oder? In der Stelle hast du so ins Publikum geguckt, hast mich schon angeguckt. Ich habe gesagt, ich sehe nichts. Ich sehe nur einen schwarzen Tümpel, sonst sehe ich nichts.
Ich habe eine Geschichte da, Faust, Weimar, Teil 1, wo plötzlich der Souffleur von der Seite kommt und ich glaube zum Faust direkt selbst geht und sagt, hier, zeigt ihm sein Textbuch, nur was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen. Das hat der Souffleur gesagt, obwohl das ja eigentlich, ich glaube, Faust sagt es. Ne?
Mhm.
Also,
aber es ist ein schöner Witz.
Toll eingebaut, ja. Schön. Toll eingebaut.
Was mir so durch den Kopf gegangen ist, als du gesagt hast, die Familie hier, also Theater macht mehr Spaß, weil du hast immer unabhängig vom Stück, du hast eben deine Kollegenfamilie oder die Schauspielerfamilie um dich drumherum. Es ist mit Sicherheit, wenn man sich dann auch so, ich nenne es mal breit aufstellt, auch hat auch den Vorteil einer gewissen finanziellen Planbarkeit. Also ich weiß oder habe in einem Zeitungsartikel gelesen, es gibt ja die ARD-Serie Harter Brocken, kommt jedes Jahr ein Film raus und der Hauptschauspieler oder der Hauptdarsteller kocht übers Jahr irgendwo beim Kumpel. Der hat nur diese eine Rolle und ja, das ist, der hat Angst vor Altersarmut.
Ja, klar.
Und wenn man sich dann vielleicht darauf einschießt, besetzt zu werden und wartet, dass das Telefon klingelt, dass irgendein Agent oder der Agent anruft, mit Sicherheit nicht ganz einfach. Es ist hier mit Sicherheit etwas entspannter.
Du bist ja fest angestellt.
Ich bin fest angestellt hier. Ja, ich bin fest angestellt. Das ist auch das, das gibt mir natürlich eine absolut finanzielle Sicherheit, ein Festengagement. Ich habe auch viele Freunde, die freischaffend sind und die sich dann von Projekt zu Projekt hangeln. So, ne? Aber denen geht's nicht unbedingt schlechter. Hm. Also nicht unbedingt finanziell. Drehen ist ja wahnsinnig lukrativ.
Hm.
Und wenn du dann nicht nur einen, sondern 20 Drehtage im Jahr hast, dann reicht das auch schon dicke. Hm. So. Und ja, man muss halt wirklich, weil wie du schon sagst, mit Altersarmut, da muss man halt gucken, welche Kassen zahlt man dann halt dann auch ein. Und das stimmt schon.
Also du bist in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis.
Genau.
Also nicht so, man kriegt Kohle und dann versichert man sich selbst über die Künstlersozialkasse und alles, was so drum und dran hängt.
Genau, ich bin sozialversicherungspflichtig.
Du hast vorhin gesagt, du machst auch Synchronsprechen.
Ja, mache ich.
Welche Rollen hast du da zum Beispiel schon gesprochen? Wenn ich jetzt so einen Film sehe, würde ich sagen,
Die kenne ich doch.
Kenne ich doch. Caro, was zum Beispiel?
Ja, ich glaube, das Bekannteste, was ihr vielleicht sogar aus dem Fernsehen kennt, das lief lange auf Vox, war The Good Doctor.
Mhm,
ja, das war eine Serie mit einem autistischen Arzt.
Ja, ja, ja.
Und ich war seine Freundin Lia.
Aha.
Die habe ich 7 Staffeln lang gesprochen. Das war auch meine erste große Rolle. Und dann, ja, durfte ich bei Game of Thrones eine kleine Rolle sprechen. Und jetzt gibt's ja den Spin-off mit House of the Dragon, Königin Alicent von Hohenturm. Das sind so die Figuren, auf die ich so mächtig stolz bin. Oder auch die Ringe der Macht. Da gab's ja diese Serie auch auf Amazon. Und da habe ich Bronwyn gesprochen, so eine Heilerin. Und ja, ich darf ganz viele coole Sachen sprechen. Ich habe gesagt, ich möchte gerne mal die Figuren Fernsehen spielen, die ich spreche, weil ich so tolle Frauen spreche. Also, ja, ganz unterschiedlich einfach.
Was wäre so ganz oben, welche Rolle, also jetzt, ja, welche
die
Rolle,
spielen
die du
wolltest,
unbedingt mal spielen
oder sprechen
würdest.
Wolltest, vielleicht.
Oh alles. Gott, was ich unbedingt mal spreche. Ich möchte auf jeden Fall, also mein ganz, ganz großer Traum, an alle, die das hier draußen jetzt hören, ich möchte unbedingt mal in einem Disney-Film irgendeine tolle, böse Königin sprechen und singen. Hätte ich richtig Bock drauf. Sowas lieb. Also, ja, so diese Disney-Klassiker. Ich weiß, ich kenne den noch Bernhard und Bianca, ja, die Mäusepolizei. Und dann, wenn dann halt diese Medusa da um die Ecke zischt mit ihren 2 Krokodilen und ihrem grauseligen Auto. Ach Gott, herrlich. Oder Cruella de Vil, solche, ach.
Meine Tochter und mein Schwiegersohn haben jetzt vor kurzem mal Ilja Richter kennengelernt.
Mhm.
Und der hat ja den Timon gesprochen bei König der Löwen. Und das ist ja eine Traumrolle, oder?
Ja, das ist mega.
Bomba!
So schön, es ist wirklich so. Es macht doch so viel Spaß. Synchron ist so eine, es ist so eine extreme Leidenschaft von mir. Und auch eine große Familie.
Und wie heißt das Studio hier in München? Ufa ist in Berlin, ne?
Das ist in Berlin. Hier gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Synchronstudios. Mhm. Ganz viele. Also Film- und Fernsehsynchron, Ayuno, Studio 4 ist auch ein ganz tolles Studio. Mhm. Es gibt echt richtig schöne, tolle Synchronstudios.
Jetzt haben wir einen Punkt, der hat uns auf der Herfahrt beschäftigt.
Oh, Herr Kling, scheint ernst zu sein.
Was so, du, wahnsinnig ernst, weil bei uns da so ein bisschen die Vorstellungskraft fehlt.
Hintergrundinformation.
Die Hintergrundinformation und Thema Filmkuss.
Ja.
Steht halt drin, du musst deinen Filmpartner küssen. Jetzt ist das aber vielleicht so ein Typ. Also jetzt hier haben wir schon gehört, alles nette Kollegen, aber dann vielleicht irgendwo in so einer Gastrolle im Fernsehen, in so einer Serie und dann hast du so einen Typen, wo du sagst,
ja.
Und dann die nächste Geschichte, wie geht dein Mann damit um? Weil das ist ja, also wenn er im Publikum, also wie gesagt, da habe ich schon wieder meine Vorstellungskraft, wenn ich dann sehen würde, meine Frau würde dann irgend so einen Typen küssen, wo du sagst,
leidenschaftlich muss es ja dann auch aussehen.
Ja, ja, klar.
Das muss ja echt sein.
Ja, klar.
Muss ja echt sein.
Wenn es im Buch steht, ja, dann muss das so gemacht werden. Ja, also erzähl uns mal.
Wie funktioniert ein Filmkuss und wie gehst du mit so Typen um? Und was sagt dein Mann dazu?
So viele Fragen und alles nur ums Knutschen. Nein, also ich schalte in dem Moment ab. Also alles, was ich bin, lege ich dann zur Seite. Auch ob ich den attraktiv finde oder nicht. Also ich musste schon viel knutschen. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, es ist für mich ein bisschen so, auf der Bühne oder beim Film, stell dir vor, es gibt einen Apfel, in den du reinbeißt, der ist frisch, der ist saftig, der ist echt, der bedeutet was. Und dann gibt es so einen Bühnenapfel, der ist aus Plastik, da beißt du rein. Selber Effekt, aber gar nicht die gleiche Wirkung. Hm. So. Und es ist, ich hatte auch schon jemanden, mit dem musste ich so ganz lange leidenschaftlich knutschen, war über 2 Minuten lang. Es war beim Sommernachtstraum und der war aber Raucher.
Boah.
Das heißt, er hat vor der Vorstellung geraucht und dann halt bis zu dem Moment, wo es dann zum Kuss kam, haben wir schon eine Stunde auf der Bühne gespielt. Das heißt, da war immer dieser kalte Rauch in seinem Mund und ich habe nicht geraucht. Und da musste ich mich wirklich überwinden und dann habe ich auch irgendwann mal gesagt oder ihn mal gefragt, ob es vielleicht, ob er es schafft, vor der Vorstellung nicht zu rauchen oder sich danach die Zähne zu putzen oder ein Kaugummi zu nehmen oder so. Das ist dann in dem Moment nicht schön, aber ich schalte es ab. Es ist wie, als würde ich kurz Nase zu und durch. So, aber es ist auch nicht immer so. Es gibt auch, Das ist, also mein Mann, der hat das dann irgendwann verstanden, er findet es aber trotzdem nicht schön. Und wenn meine beste Freundin neben ihm sitzt, dann kneift sie ihn bei jedem Kuss ins Bein im Sinne von, ich bin für dich da, alles ist gut, dreh nicht durch.
Es ist quasi auch nichts anderes als Mund-zu-Mund-Beatmung, muss halt sein.
Ja, es ist halt, du musst ja alles irgendwie behaupten. Wenn es mein Mann ist, natürlich begrüße ich den dann mit einem Kuss auf den Mund. Hm. So, das ist, ich muss es so wirken lassen, als wäre ich diese Figur. Hm. Und dann, ich, also, das muss man dann einfach ablehnen. Ich bin ja auch keine Mörderin, nur weil ich eine Mörderin auf der Bühne spiele. Und genauso ist es, ich muss doch nicht, also, das hat ja, ne? Das muss man irgendwie abstrahieren.
Also nicht wie bei Julia Roberts, die gesagt hat, es gibt auch ein Po-Double von mir, ne? Bei Pretty Woman. Ne?
Ja.
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 Also Kuss-Double hast du noch nicht gemacht.
Kuss-Double habe ich noch nicht. Guck mal.
Liebe Caro, ja. Jetzt kommen wir haben dich ja mit Fragen gelöchert, aber jetzt kommen wir zu unserem Fragenkatalog, den wir immer so zum Ende des Interviews stellen. Volker, leg los.
Ja, München, eine Kulturstadt mit vielen Konzerten. Gibt es für dich einen Lieblingskomponisten oder einen Lieblingsinterpreten, wo du sagst, habe ich schon ein paar Mal gehört, das ist wirklich mein Lieblings, würde ich immer wieder hingehen.
Muss es was mit München zu tun haben?
Nein.
Ja, dann mache ich doch gleich wieder Werbung für einen Eichsfelder, nämlich meinen heißgeliebten Martin Kohlstedt.
Ah.
Ich liebe Martins Musik. Und ich weiß noch, wie wir als Kinder bei ihm im Wohnzimmer saßen und er wieder seine neuesten Kompositionen zum Besten gebracht hat, abends irgendwann. Und dass er jetzt so erfolgreich ist und so wahnsinnig tolle Musik macht, die mich immer noch so abgrundtief berührt. Ich weiß immer gar nicht, warum, aber irgendwas macht diese Musik mit mir, dass ich ja wie in Trance über viele Dinge in meinem Leben nachdenken kann. Und das ist so da, ja.
Also lieber, ist ja unsere zweite, sag du.
Lieber Martin, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. Du stehst schon auf unserer Liste.
Oh Martin,
wir haben nur noch keinen Kontakt von dir, aber das kriegen wir vielleicht über Caro geregelt. Und also du bist bei uns auf der Liste gleich von Anfang an, standst du drauf und...
Noch vor ähnlich, mir, Martin, noch vor mir.
Und... wir fahren für dich auch überall hin. Auch wenn du wieder die Elbphilharmonie in Hamburg füllst, wir fahren überall hin.
Also mit der Aussage, die du gemacht hast, ist ja eigentlich schon klar, also du tendierst mehr so in die Moderne, nicht in die Klassik.
Ja. Hm.
Lieber Moll oder lieber Dur?
Moll.
Echt?
Echt.
Aber das ist immer so, wenn man so einen fröhlichen Menschen vor sich sitzen hat, wo du denkst, ey, das ist eigentlich die, ja.
Dur schlechthin.
Genau, die Dur schlechthin.
Nee, das mit zwei Kreuzen.
Ja, nee, Moll. Also ich merke, dass ich auch so auf meiner Playlist viele Songs habe, die eher so melancholisch sind. Mhm. Und die mich aber so glücklich machen. Ist ganz komisch, es zieht mich nicht runter, sondern da tauche ich irgendwie so ein. Ich weiß auch nicht. Also eher Moll.
Caro, wenn du ins Schwimmbad gehst, bist du da der Typ Körper, schön, akrobatisch oder eher Arschbombe?
Boah, ich weiß nicht, wie lange ich im Schwimmbad war. Das fällt mir gerade bei dieser Frage ein. Nein, ich glaube, ich bin Team Körper.
Okay.
Ich bin, also aber nur, weil ich es kann. Ja. Und ich glaube, bei einer Arschbombe würde ich immer, obwohl beim Körper ist eigentlich egal. Gut, mit Badeanzug geht's. Ich habe gerade überlegt, bei was man mehr verlieren könnte. Ich glaube, bei der Arschbombe könnte ich noch alles bei mir zusammenmalen.
Caro, was würdest du aus heutiger Sicht in deinem Leben anders machen? Du bist ja zwar noch sehr jung, aber bis hierhin, wo du sagst, oh, wenn ich es nochmal zu tun, dann, ob ich das nochmal so machen würde?
Nichts.
Klasse. Das sind, bei fröhlichen Menschen hört man das meistens.
Ja, nee, ich würde nichts anders machen. Vielleicht wäre ich ein bisschen früher fertig gewesen mit Studieren, aber ich glaube, ich hätte das eine oder das andere nicht geschafft. Also nichts.
Cool.
Schön. Wir hatten bisher nur einen einzigen, der uns was gesagt hat, was er anders machen würde, aber das war so marginal. Könnte man vernachlässigen.
Ja. Ja.
Also die meisten Menschen, die wir bisher im Interview haben gesagt, aus meiner jetzigen Sicht, würde ich nichts anderes machen.
Ja, was, also Ich bin zufrieden mit dem, wie es ist. Und ja, ich weiß nicht, was...
Wir fragen ja auch eher die erfolgreichen Menschen.
Ja.
Ja.
Und das wäre ja, ja, wär ja blöd, wenn man sagt, das, wo ja, muss ich dann fragen, warum bist du überhaupt hier gelandet? Ne?
Ja, klar. Ich meine, man hat ja auch immer die Wahl gehabt. Ne? Man hat ja, man stand immer vor einer Gabelung und musste sich entscheiden, mache ich jetzt das oder das? Fühlt sich das richtig an oder das? Und ich finde, die Entscheidungen, die ich so für mich getroffen habe, waren bisher alle stimmig. Hm. Und selbst wenn sie in dem Moment total scheiße waren, hatten sie im Nachhinein dann ihre Berechtigung. Mhm. Weil es sind viele Dinge auch passiert, auch so mit so Absagen von Jobs, wo ich dann abgesagt habe und mir dachte, scheiße, habe ich mir da nicht eine riesige Chance verbaut. Aber hätte ich das gemacht, hätte ich zum Beispiel jetzt meinen Mann nicht kennengelernt. Oder es sind viele Dinge, wo ich dann im Nachhinein erst weiß, nee, es musste genauso sein. Mhm. Aber es hat sich in dem Moment so kacke angefühlt.
Du liest ja sicherlich auch viel, also nicht nur Drehbücher, nicht nur Textbücher. Welches Buch, was du gelesen hast, würdest du nie aus deinem Repertoire weggeben?
Alle Harry Potter Bände und alle Fitzeks. Und
die bleiben bei dir im Schrank.
Ja, und Simon Beckett auch. Hm. Also das sind so gerade, ja, die werde ich nie weggeben. Hm.
Caro, was fällt dir leichter? Aufhören oder anfangen?
Anfangen, der blöde Anfang.
Ja, Caro, wir sind fast am Ende, aber zum Schluss wollen wir noch eine Lebensweisheit, ein Gedicht oder ein Lieblingswitz von dir hören.
Oh Gott.
Wir sind ja Karnevalisten und du hast ja auch gesagt, du hast Karneval früher gemacht, also hau raus.
Oh Gott, jetzt bringt er mich aber ins Schwitzen. Auch nicht. Ich kann
Lebensweisheit.
Lebensweisheit. Oh. Ich glaube, er fällt mir so ad hoc jetzt echt gar nichts ein.
Liefer mal nach.
Ja,
auch nicht schlimm. Liebe Caro, es war uns ein inneres Kulissenschieben hier im Volkstheater in München. Du warst ein super Interviewgast. Wir hatten sehr viel Spaß vorher schon. Nochmal vielen, vielen Dank für die Führung. Wir sind hier durch die Maske gekommen, durch ja den Bühnenbau. Wir waren vor der Bühne.
Haben uns angeschaut, wie Perücken hergestellt werden.
Ja,
ja, genau. Ja, was das für eine ja fisselige Arbeit ist. Und ja, wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Und alle Eichsfelder sind eingeladen. Ihr müsst mal hier nach München kommen. Das leider krankheitsbedingt, wir wissen es ja selber, können wir dich heute Abend auf der Bühne nicht erleben, weil jemand aus dem Team krank geworden ist. Aber das werden wir auf jeden Fall nachholen.
Unbedingt.
Wir kommen gern nach München.
Die 450 Kilometer tun wir uns auf jeden Fall nochmal
an. Ja, genau.
Klar.
Ganz toll. Also wir haben uns sehr gefreut und wir müssen sagen, das hat sich wirklich gelohnt, 450 Kilometer zu fahren. Herzliches Dankeschön, Caro.
Bitte gerne.
Es war uns ein inneres
Kulissenschieben, habe ich schon gesagt. So, wir haben einen schönen Abspann. Vielleicht erkennst du da den Text wieder. Wir rufen alle wieder auf, wenn ihr irgendjemanden wisst, so eine nette Person wie die Caro, schreibt uns und wir sagen tschüss, bis bald.
Ade an die schöne, große, weite Welt hier von München aus dem Volkstheater.
Tschüss.
Bis es mal wieder so passt.
Ciao.